Ja, vielen Dank euch als Gemeinde, dass ihr, möchte ich gerne nochmal anknüpfen bei dem, was Almut sagte, dass ihr dieses Schulprojekt in Sierra Leone unterstützt. Dass ein Freund von mir sagte mal aus Malawi, das ist Investment in People, also dass man in Menschen investiert. Da geht es gar nicht um Schulgebäude, sondern geht es um Menschen, die Bildung erhalten und dadurch eine Perspektive gewinnen für ihr Leben. Und das in Schulen oft von christlichen Trägern. Menschen, die erleben, dass auch durch die christlichen Schulen Gott Interesse hat an ihrem Leben. Und was sie oft bewegt und was mich fasziniert in Afrika ist, wenn man Gottesdienst feiert, kommen die alle mit ihrer Bibel. Ich mache das auch nicht mehr. Ich komme auch in den Gottesdienst ohne Bibel, aber ich weiß ja, dass der predigt oder wenn ich selber predige, dass ich eine Bibel dabei habe, Gottes Wort, so wie wir es gerade auch so gesungen haben, dass uns das berühren kann. Und ich finde das auch toll und wir haben gestern darüber gesprochen, dass Gottesdienst ja heißt, auch Gott zu erleben, auch durch dein Wort. Es spricht zu uns, es ist lebendig, es hat uns was zu sagen, es gibt uns etwas mit für uns persönlich, für unser Leben, für unseren Alltag, für das, was wichtig ist in unserem Leben. Heute ein Text, der eigentlich das Thema hat, Gottesdienst, aber ich lese mal vor und versuche das mal auszulegen, so dass wir auch verstehen, was damit gemeint ist und was das vielleicht auch mit unserem Leben zu tun hat. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Das war eine ganz verrückte Gemeinde, bunt, vielfältig. Und er schreibt dort, was nun, liebe Brüder, eigentlich waren es auch dann Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Soweit der Text aus dem Korintherbrief. Ich kann mich noch entsinnen, als junger Mann hat mir mal auch jemand gesagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern, und dann wollte er mir einen moralischen Appell mitgeben. Ich fand das ganz spannend, diesen letzten Vers dann nochmal ganz anders zu decken, in welchem Zusammenhang er gebraucht worden ist. Also hier ist ein Text, der in eine Gemeindesituation geschrieben worden ist und die vermutlich das Thema Gottesdienst aufgegriffen hat. Also das, was wir heute Morgen machen. Und es ist schon interessant, wenn man darüber nachdenkt, was hat eigentlich das ausgezeichnet, ausgemacht damals, was wir Gottesdienst nennen, was damals vermutlich vor Sonnenaufgang war oder vor Sonnenuntergang. Und es ist interessant, dass wir hier ein Stichwort haben, das das Thema Gottesdienst aufgreift, was wir eigentlich gar nicht so kennen. Es gibt eigentlich keinen liturgischen Begriff, und damit greife ich nochmal ein paar Gedanken von gestern auf, keinen liturgischen Begriff für Gottesdienst. Sondern wenn im Neuen Testament von Gottesdienst gesprochen worden ist, dann wird der Begriff gebraucht, der in der ersten Zeile zu finden ist, nämlich zusammenkommen. Das ist doch interessant. Gottesdienst wurde beschrieben als zusammenkommen. Das sind Verben zusammengefügt, also das heißt zusammenkommen und sich versammeln in der Apostelgeschichte. Das ist mit dem griechischen Syn gebildet, der eben den Gedanken des Zusammenseins zum Ausdruck bringt. Gottesdienst zu feiern heißt für die Gemeinden im Neuen Testament zusammenzukommen im Namen Jesu. Und sie taten das vorwiegend in Häusern. Sie waren nicht an einen bestimmten kultischen Ort gebunden, obwohl sie auch zum Tempel gegangen sind. Und es war vermutlich mehr als nur diese 75 Minuten, die wir kennen. Die Christen damals haben damit gerechnet, wenn sie zusammenkommen im Namen Jesu, dass dann auch Jesus unter ihnen ist. Sie brauchten ihn auch nicht einladen, er war schon da. Und so ist das auch heute Morgen, dass wir davon ausgehen können und wissen dürfen, Jesus ist da, wo Menschen im Namen Jesu, in seinem Namen zusammenkommen. Und mindestens zwei müssen es sein. Und ich glaube, wir sind hier mehr. Ich fand das ist auch schon sehr interessant. Es gibt eine Tradition in einer Kirche, ich weiß nicht, ob es innerhalb der Brüderbewegung war, wo ein Stuhl immer freigelassen worden ist. Und das symbolisierte, das ist der Platz, wo Jesus eigentlich sitzt. Und damit ist er unter uns. Wie war das damals in Korinth? Ich habe schon erzählt, dass diese Gemeinde eine enorme Bandbreite hat. Kreativ, sie war bunt und schillernd. Und Paulus schreibt ihnen einen Brief, weil es auch Konflikte gab. Also das war keine ganz einfache Situation. Und er beschreibt in den Kapiteln 12 bis 14 etwas über das Miteinander, über die Aufgaben, die man in der Gemeinde wahrnehmen kann, über Kompetenzen, die es gibt. Also auch eher etwas grundsätzlich. Und er hat sich auch geäußert zum Thema Abendmahl. Und inmitten dieser Äußerung, in diesem Schreiben, gibt es ein Kapitel, das viele von uns ja kennen. Es ist das Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, ein Hymnus auf die Liebe. Und das ist ganz gezielt angeordnet in diesem Brief an die Korinther, denn es ist das entscheidende Wort zum Gottesdienst der christlichen Gemeinde in Korinth. Der Gottesdienst ist die Umsetzung der Liebe auf dem Boden des gemeindlichen Miteinanders. Und ich muss mal gucken, das Interessante ist ja an dieser Stelle, dass es trotz Ärger, den es gab, es eine Tatsache ist, dass Jesus trotz allem dabei war. Trotz dem Ärger, den sie miteinander hatten. Also es ist in der Gemeinde nicht ohne Konflikte ausgegangen. Hier im 14. Kapitel ist eine Situation beschrieben, die man vielleicht auch benennen könnte mit Unordnung. Da ist es so gewesen, dass verschiedene geistbegabte Gemeindemitglieder entweder gleichzeitig aufgestanden sind und sich was gesagt haben und nicht der eine nicht auf den anderen gehört hat, oder vielleicht auch so formuliert, dass es keiner verstand. Also es waren hier im ersten Fall Menschen mit prophetischer Rede, die war vermutlich verständlich, aber nicht eben so, dass wenn alle durcheinander reden, dass man verstanden hat, worum es geht. Das muss ein kleines Tuhuwahu gewesen sein. Und dann gab es die mit der Zungenrede, die an sich ja auch unverständlich ist, aber auch hier in diesem Zusammenhang sagt er hinein, es geschehe alles anständig und in Ordnung. Es war nicht alles in Ordnung, sondern es sollte in Ordnung werden. Und das macht Paulus deutlich, was er unter Ordnung versteht. Es ist einfach und ganz schlicht, dass wenn im Gottesdienst geredet wird, dass das auch verstanden werden muss. Im ersten Fall war es so zu regeln, dass die mit der prophetischen Rede begabten Menschen der Reihe nach reden sollten. Also eigentlich eine vernünftige Kommunikationsstruktur, damit alle Belehrung empfangen und ermahnt werden. Und im zweiten Fall galt, dass die Gabe der Zungenrede überhaupt nur dann in der Gemeinde Platz hat, wenn es jemanden gibt, der sie auszulegen vermag. Und auch dies der Reihe nach. Beide Begabungen werden von Paulus im Grunde hochgeschätzt. Denn ihr Zweck und ihr Ziel ist, dass die Gemeinde dadurch aufgebaut werde. Wenn alles durcheinander geht, wird das niemandem gut tun. Und das ist ja nicht nur, wenn Menschen gleichzeitig reden. Es ist gut, also wenn man sich eine Struktur gibt, wenn man sich ordnet in einer guten Weise. Denn das, was hier im Gottesdienst geschieht und überhaupt für das Gemeindeleben gültig ist, das soll ja einen Nutzen haben. Es soll dienen, es soll auferbauen, das ist der Begriff, der hier auch zu finden ist. Da steht im Griechischen Oikodome, das meint den Bau, den Aufbau der Gemeinde. Das ist das Ziel. Es geht also hier nicht einfach nur um ein Erbauen in einem individualistischen, rein innerseelischen Verständnis, also dass es mir gut tut, sondern es dient dem Ganzen. Es soll etwas aufgebaut werden, so wie diese Gemeinde aufgebaut worden ist. Dass etwas entsteht, was allerdings auch lebendig ist. Und darum geht es. Gemeinde soll innerlich und äußerlich lebendig sein und bleiben. Gemeinde soll durch den Gottesdienst und das gemeinschaftliche Miteinander wachsen können. Und Gottesdienst, das was heute Morgen passiert, soll wie an anderer Stelle auch dem Nutzen dienen. Es soll den Nutzen aller im Auge behalten, was nützlich ist. Und was nicht nützlich ist, ist sinnlos, ist wertlos. Also brauchen wir uns, können wir eigentlich aussortieren und sagen, okay, wenn es keinen Sinn macht, wenn es nicht nützlich ist, lassen wir es doch. Und ich denke auch, dass an dieser Stelle die Frage berechtigt ist, muss man alles machen, was man machen könnte? Interessant ist, dass hier Paulus einen sehr gabenspezifischen Ansatz hat. Die Gemeinde soll das, was in ihr lebt, was Menschen an Gaben und Kompetenzen haben, einsetzen zum Besten der Menschen, die zu ihr gehören. Und es darf sich und soll sich auch vervielfältigen. Paulus legt es am Herzen, dass die Gemeinde dabei nicht in Cliquen auseinanderfällt. Also, dass man gesagt hat, das waren wirkliche Auseinandersetzungen damals. Da waren die Frommen und da waren die richtig Frommen. Ja, da waren die Wichtigen und die besonders Wichtigen. Ja, und da waren die Heiligen und die besonders Heiligen. Das ist keine Kategorie für Gemeindeaufbau. Bei der Beurteilung der Begabungen ist entscheidend, ob die ganze Gottesdienstgemeinschaft durch sie wächst und weitergeführt wird. Und wir wissen ja, wie dynamisch solche Organismen sind. Ja, wer kann sich ein gutes Restaurant vorstellen mit einer schlechten Toilette? Ja, es gibt ja manche Leute, die sagen, ich gehe mal erst in den WC-Bereich, um zu überlegen, ob ich da überhaupt essen gehe. Also da muss es ja jemanden geben, der darauf achtet. Wenn es zu kalt ist im Restaurant, da will ja auch keiner sitzen und frierend essen. Ja, kriegt man ja gar nicht in den Mund. Das heißt, da passieren ja Dinge, die greifen ineinander und die sind wichtig. Und da ist ja nicht nur der Koch oder der Kellner oder der Chef von der Janze. Das heißt, die Dinge müssen ineinander greifen und da gibt es viele Gaben und Kompetenzen und da kann man und braucht man gar nicht danach fragen, wer ist wichtig und wer ist noch wichtiger. Ist ja Quatsch. Und dass es dann so Cliquen gibt, die sagen, ja, also wenn die zusammen sind, ach, dann brauche ich mich gar nicht melden. Und ich denke, an dieser Stelle ist es wichtig, dass Paulus das deutlich macht. Wir leben miteinander Gemeinde und das, was wir an Gaben und Kompetenzen haben, können wir einbringen. Und es ist jeder, der dabei ist, der ist wichtig. Und das macht Gemeinde eben auch aus, dass sie vielfältig ist, dass viele Kompetenzen in die Gemeinde hineingelegt worden sind von Gott als Gaben, die auch zu Aufgaben in einem positiven Sinne führen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es gibt ja Dinge, die macht man mit Herz. Ja, mach sie. Warte doch nicht, bis die Gemeindeleitung entscheidet, lieber Bruder, das ist jetzt deine Aufgabe. Warum? Lebe dein Leben und dein Glauben mit den Begabungen, die Gott dir geschenkt hat. Natürlich ist es auch richtig und wichtig, dass man das koordiniert. Das hat Paulus auch zum Ausdruck gebracht, dass Dinge ineinander greifen. Und von daher ist Organisation per se nicht negativ, sondern es dient ja dazu, dass etwas aufgebaut werden kann. Und gerade wenn etwas vielfältig ist, wenn jeder etwas mitbringt, und das hat Paulus ja hier geschrieben, der eine trägt etwas bei, indem er einen Psalm liest, der andere eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet mit Zungen, ein anderer deutet es. Alles geschehe zur Auferbauung der Gemeinde. Und das war kunterbunt in Korinth. Und es war aber auch irgendwie was Festliches. Das ist ja wie wenn man einlädt, Mensch, wir machen mal nächsten Sonntag ein Buffet, bringt mal jeder was mit und stellt euch vor, jeder bringt was mit. Wie bunt das Buffet dann wird. Und dann ist das auch ein Fest, wenn jeder das mitbringt und einbringt, was er am liebsten mag und was er am liebsten kann. Und ich finde das ein tolles Beispiel, dass Gemeinde eben auch etwas Festliches ist, Gottesdienst etwas Festliches, gemeinsames Leben miteinander etwas Festliches ist im Namen Jesu, das eben auch zu seiner Ehre stattfindet, weil wenn jeder das mitbringt, was er von Gott hat, ja, teilt sich sogar Gott unter uns aus. Das bin nicht ich, sondern das, was Gott mir gegeben hat, an dem ich mich freue, an dem ich bereichert worden bin und das ich sogar mit anderen teilen kann. Und das ist oft mehr als genug. Wenn wir das mal auf die Gemeinde in Korinth beziehen, das ist interessant. Diese Gemeinde war schon auch von den geistlichen Gaben sehr vielfältig. Und Paulus greift hier auch eine Situation aus, wo genau dann die Wichtigen mit den Superwichtigen im Konflikt waren. Also waren die Propheten und dann waren die, die in anderen Sprachen redeten. Und ich finde das spannend, wenn man das mal überprüft, worum geht's eigentlich, wenn man hier das Stichwort Prophetie gebraucht. Es geht nicht um Wahrsagerei, sondern das ist ein Sprechen in eine aktuelle Situation eines Menschen hinein. Sehr konkret, sehr praktisch. Oder wenn Paulus schreibt, dass ein anderer einen Psalm mitbringt, das sind die Lieder, das Liederbuch des Alten Testaments. Wir haben eben ein Lied von Almut vorgetragen bekommen, aber nicht gesungen. Ja? Könnte man auch singen. Ja? Aber Gottes Wort. Und ich sag mal, wie tiefgründig das war, dieser Psalm 139. Ja, Finsternis ist sogar Licht. Das muss man sich mal vorstellen, was da gesagt wird. Und wenn ich das mal auf mein Leben übertrage, da wo es dunkel ist, dass Gott mir dann sagt, ich bin bei dir mit meinem Licht. Da können wir ja überlegen, was das für uns bedeutet. Aber das heißt eben, Psalmen einzubringen, zu singen und dass Gott dann da ist und dass Menschen das schon im Alten Testament, im 800 vor Christus, 500 vor Christus schon so festgestellt haben und dass wir das miteinander heute teilen, 2021. Ist ja enorm. Oder es konnten auch Lobgesang, das konnten also freie Lieder sein. Ich finde das Lied vor der Predigt, das war sehr schön. Ja? Da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, ich schreibe das mal auf, was mein Herz bewegt. Ja? Und das bewegt unsere Herzen. Ist das nicht toll? Oder da sind Offenbarungen. Das beschreibt Paulus hier. Dass, manche haben ja dann auch so die Vorstellung, oh, Apokalypse now. Ja? Und, aber das ist eigentlich eine falsche Vorstellung. Bei der Offenbarung geht es um eine Enthüllung. Wir hatten das die Tage jetzt auch nochmal. Das ist, früher gab es ja noch die IAA, die Internationale Autohaus. Da waren diese neuen Modelle alle so eingehüllt. Ja? Und dann kam dann immer so zwei Ladies, war ein bisschen sexistisch immer. Ja? Braucht ja eigentlich nicht sein. Ja? Aber dann zieht man so diese Hülle weg und alle konnten sehen, was da drunter ist. Ja? Also ist die Offenbarung eigentlich eine Klarstellung. Und das ist etwas, was auch im Gottesdienst passiert. Da wird mir was klar. Da hilft mir jemand, klar zu sehen. Und ich kann damit umgehen. Ich denke, das sind wichtige Aspekte. Und auch hier die Zungenrede, die Paulus hier greift, es ist ein Zeichen, dass die Heilszeit angebrochen ist. Sie dient dem persönlichen Ergriffensein, aber wenn die Gemeinschaft zusammenkommt, dann macht es nur Sinn, wenn das, was gebetet oder gesagt wird, ausgelegt wird. Und das ist etwas, was auch deutlich wird. In all dem, was passiert, wollen wir einander Gutes geben im Namen Jesu. Sich Gutes geben, sich beschenken. Das heißt, die im Namen Jesu zusammengekommen sind, die bedienen sich sozusagen gegenseitig mit dem, was sie von Gott erhalten haben und mitgebracht haben. Sie geben sich etwas Gutes im Namen Jesu. Und wir spüren, dass bei einem Gottesdienst dieser Art vieles möglicherweise spontaner zugeht, als wir das kennen. Und das ist natürlich auch die Form eines Gottesdienstes, die für viele Menschen faszinierend ist. 1. Korinther 14 ist ein Beispiel dafür, wie Gottesdienst in der vielfältigen, inspirierenden Gegenwart des Heiligen Geistes gestaltet wird und wie vieles von ihm ausgeht. Und ich finde aber in dem Zusammenhang auch deutlich, beschreibt Paulus hier, es ist klar, es ist verständlich, es ist nachvollziehbar. Gottesdienst baut auf und hat zugleich eine missionarische Seite, denn Gottesdienst ist für Paulus ein öffentliches Geschehen, an dem die Unkundigen und Ungläubigen nicht ausgeschlossen werden dürfen. Es soll klar und verständlich und nachvollziehbar zugehen, wenn Christen zusammenkommen. Und deshalb auch die Äußerung zum Sprachengebet. Das heißt, was geschieht im Gottesdienst, das muss so vermittelt werden, dass Peter und wie sie alle heißen, die hier sitzen, ja, ach, darum geht's. Und wenn da ein Gast kommt, der noch nie in der Kirche war, der muss das auch verstehen können. Das ist wichtig von Gott her. Darum geht's im Leben. Das ist bedeutsam. Es soll klar, verständlich und nachvollziehbar sein. Gemeindeaufbau im Sinne von Oikodomein, wie es hier steht im Griechischen, heißt bei Paulus nicht, eine Kerngemeinde aufzubauen, die unter sich bleibt, ehe sie dann missionarisch wird und den Ungläubigen und Unkundigen im Blick hat, sondern es geht darum, in dem Zusammenkommen, dass man sich öffnet für die Menschen, die da sind, seien sie Christen oder nicht, und dass man füreinander da ist mit dem, was man einbringt. Und an der Stelle bedeutet es eben auch, dass Gottesdienst immer auch bedeutet, Glauben und Leben miteinander zu teilen. Nun denken wir vielleicht, okay, das schreibt das Neue Testament, das muss richtig und wichtig sein, aber das ist doch Theorie und heute gar nicht mehr so möglich. Das stimmt schon so. Ein recht verstandener christlicher Gottesdienst wird immer vom Notwendigbleibenden bestimmt sein. Wir haben das gestern auch auseinander gefriemelt so ein bisschen. Ja, Apostellehre, Brotbrechen, Gebet, Gemeinschaft. Ja, aber das bedeutet nicht, dass das eine Festlegung ist, wie das geschieht. Das ist kulturell vielfältig. Und die Menschen, die kommen, entscheiden darüber, wie sich das konkretisiert. Ich habe so ein paar Erfahrungen erzählt aus meinem Berufsleben und wo ich überall Gottesdienst gefeiert habe. In Sierra Leone war ich mal zu einer Ordination. Da sind wir mitten ins Land gefahren. Sierra Leone ist so nass und so heiß. Da haben wir in einem Raum gesessen, der war so groß, da waren 500 Leute drin. Und so ein Blechdach drüber, und es war eine Ordination und wir saßen da. Und ich habe keine 2 Minuten gesessen, ich war durchnässt. Ja, aber die haben gefeiert und ich brutzelte da vor mich hin und dann, okay, wenn die ihren Spaß haben und wir sind gesegnet, muss ich ja nicht immer haben. Schön war dann noch das Essen hinterher, ein Teller mit so einer Portion Reis, und dann guckten mich dann Hühneraugen und Fischaugen an und Krallen und so, und da dachte ich, ja, kann man essen, muss man nicht. Aber ich war dankbar und das ging dann auch gut über die Runden. Aber es ist schon spannend, wenn man mal andere Kulturen kennenlernt, wie da Gottesdienst gefeiert wird. Das gibt uns ganz viele Möglichkeiten. Und ihr entscheidet als Gemeinde, wie ihr Gottesdienst gestaltet. Es gibt eine Ordnung, das finde ich schon deutlich, das, was Paulus das sagt, dass wir uns eine Struktur geben und zugleich viel Raum geben zu dem, was Gottes Geist unter uns zur Verfügung gestellt hat, was er uns gibt und geschenkt hat. Ich habe bei der Vorbereitung noch mal drüber nachgedacht, wie war das eigentlich vor Corona? Und wie war es hier und wie war es in meiner Gemeinde? Also ich merke, wenn ich Gottesdienste ansehe, dass eigentlich relativ viele Elemente durchaus gelebt werden. Sie sind uns nicht bewusst. Dass Menschen sich einbringen in Gottesdienst, das sind nicht nur die hier vorne. Das ist vielleicht auch gar nicht so sehr wichtig, aber ich sage gleich noch was dazu. Wichtig ist, dass wenn wir hier reinkommen, dass wir wissen, Jesus ist da. Wir brauchen ihn nicht einladen, er ist da. Er ist gegenwärtig, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind. Ihr habt da ein Kreuz, ja? Das ist der Hausherr, ja? Könnte ein bisschen noch mehr im Mittelpunkt stehen, optisch gesehen, aber er ist ja in euren Herzen. Ja? Jesus ist da. Und wenn wir in den Gottesdienst kommen, dürfen wir uns darauf vorbereiten und sagen, ja, wir gehen jetzt nicht nur in die Falkonstraße 2, wir gehen zu Jesus. Almut hat das ja so schön eingebracht am Anfang. Wir gehen zu Jesus. Jesus ist da, hier sind wir mit dem, was zu uns gehört, und wir bringen es dir. Und das kann man auch symbolisch machen. Innerlich setzt man sich hin und ich bringe jetzt mal die ganze Woche zum Kreuz. Und dann kommt das Präludium und dann soll Jesus zu mir sprechen und ich bin gespannt, was er zu mir sagt. Es ist am Anfang nicht klar immer, was am Ende rauskommt, aber es ist zum Segen. Das darf man wissen. Gottesdienst ist also keine Veranstaltung, das muss man auch wissen. Es braucht auch keine Besucher, sondern Teilnehmer. Wer hier ist, ist Gottesdienst-Teilnehmer. Ihr habt alle mitgestaltet, indem ihr mitgesungen habt zum Beispiel. Und ich denke, das ist wichtig, dass ich komme, ich bringe etwas mit, aber andere bringen auch für mich etwas mit. Und wenn wir einen Gottesdienst durchführen, dann ist da schon auch vieles passiert, dass wir hier Gottesdienst feiern können. das Gemeindehaus ist geheizt, bei uns jedenfalls hier ist das Gebläse an oder wie heißt das? Ja, oder die Fußbodenheizung ist an. Es gibt einen, der da vorne die Gemeinde begrüßt hat, das war der Peter heute und hat gesagt, hier ist das Desinfektionsmittel. Wir haben Mitarbeiter an der Technik, am Beamer, die sind so wichtig, ja. Wenn da was nicht gut funktioniert, dann haben wir alle ein Problem. Ja, deshalb sind wir sehr dankbar, dass die Menschen sich da, ihr drei euch da einbringt, Manu, Uli und Matthias. Ja, das ist toll. Ja, auch die Musiker haben sich eingebracht. Thorsten, Moni, wo ist sie? Genau. Wir haben alle mitgesungen. Normalerweise würde Kollekte eingesammelt, da gibt es auch Leute, die sich drum kümmern. Also ich habe in meiner alten Gemeinde war immer einer, der hat das immer gern gemacht. Nicht, weil das Geld ihm dann zugekommen ist, sondern das war sein Dienst. Ja, der hat dann auch gezählt und dann hat es zur Bank gebracht. Das ist ja auch eine Aufgabe, ja, wenn man das jeden Sonntag macht, das ist schon nicht ohne. Es gibt Dinge, die passieren im Vorfeld schon, da wird Kaffee gekocht für hinterher. Ja, da gibt es Menschen, die sich in der Küche da umtun und mit ihrer Gabe der Gastfreundschaft das schon mal vorbereiten, dass es hinterher im Gottesdienst weitergeht. Ja, also es gibt Aktivitäten, die schon sehr vielfältig laufen. Wir haben noch einen Büchertisch, den gibt es sogar noch bei uns. Oder dann sagen hinterher Leute, ey, mir geht's nicht so gut, komm, wir gehen mal eine Runde beten. Also es gibt ganz viele Aktivitäten, die schon Teil unseres Gottesdienstes werden und wo wir auch miteinander das teilen, was zu uns gehört, was an Gaben und Kompetenzen da ist, die auch anderen eben gut tun, die andere aufbauen. In der Gebetsgemeinschaft, in der Fürbittegemeinschaft kann man sich einbringen, indem man die Dinge vor Gott bringt, die wichtig sind. Ja, und dann ist es so, der Gottesdienst endet ja nicht mit dem Segen oder mit dem Postludium. Ich habe das gestern schon gesagt, in den USA gibt es ja Kirchen, die haben da eine Schrift am Ausgang, now you are entering the mission field, also jetzt betrittst du das Missionsfeld und wir sagen, jetzt kommt dein Alltag. Wenn wir hier rausgehen, geht der Gottesdienst weiter, aber anders, nämlich der Gottesdienst des Alltags, der Gottesdienst des Lebens. Und deshalb ist es gut, dass wir uns stärken lassen durch diesen Gottesdienst heute Morgen für unser Leben und dass wir wissen, Gott hat uns beschenkt mit Dingen und manchmal muss man noch über das ein oder andere nachdenken. Und da finde ich das Gemeindecafé immer ganz wichtig. Da wird das nochmal vertieft. Und im Grunde ist das auch Gottesdienst, wo man sagt, Mensch, dieser Gedanke ist mir wichtig geworden. Und da ist mir das und das aufgefallen. Wie machst du das eigentlich? Und so, und dann ist man plötzlich, hat man ein Predigt-Nachgespräch bei einer Tasse Kaffee und manche bei einer Zigarette. Ja, Gott möge das segnen. Und insofern ist das auch wichtig. Es geht weiter. Und der Gottesdienst ist ein Doppelpunkt. Und wenn wir die Wochenveranstaltungen sehen, da habt ihr tolle Angebote, das Lichterfest, ja, gute Möglichkeiten auch Leben und Glauben miteinander zu teilen. Und das muss man nicht immer nur so in der Live-Erfahrung machen, wie heißt das, analog heißt das heutzutage, ne? Sondern wir können sagen, okay, da hat doch jemand Geburtstag, ich schicke ihm mal eine WhatsApp oder ist jemand im Krankenhaus, ich besuche mal seine Frau und schenke ihr Blumen und dem schicke ich eine Postkarte, der im Krankenhaus ist. Wir haben Hauskreis, man kann anrufen, man kann eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp, was auch immer. Paulus schreibt, euer Leben sei ein Gottesdienst, Römer 12, Vers 1. Und wenn wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen, dann werden wir ermutigt darauf zu achten, wo wir Jesus heute erlebt haben, was wir mitnehmen, sozusagen nach den 75 Minuten in unseren Lebensalltag, in unseren Gottesdienst des Lebens. Und vielleicht kann es ja so sein, dass wir dann auch in den Begegnungen und den Gesprächen und am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft merken, wie Jesus auch sich hier zeigt, dass sich Jesus nicht nur hier im Gottesdienst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zeigt, sondern auch im Alltag meines Lebens, in den Beziehungen und den Aufgaben. Gestern sagte jemand, ach, ich habe das so erlebt, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass beruflich immer alles klappt. Ja, Gott sei Dank, das hat der Herr gemacht. Und er hat dazu meine Kompetenzen gebraucht und hat es aber auch gesegnet. Also auch dieser berufliche Erfolg ist nicht immer selbstverständlich. Das heißt, wir werden in den Alltag des Lebens entlassen in einer guten Weise, aber unser Herr geht mit. Und wir werden eingeladen, mit offenen Augen und offenen Herzen in die kommende Woche zu gehen und auf die Gegenwart Jesu zu achten. Und das, was wir dann erleben werden, das können wir nächsten Sonntag vielleicht wieder miteinander teilen, wenn wir zusammenkommen, wie es im Neuen Testament heißt, Gottesdienst feiern.